Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Arne Krüger. Hallo Arne.
Hallo Toni.
Wir haben heute uns ein tolles Thema vorgenommen. Und wie das manchmal im Leben so ist, Koinzidenz. Ich habe mit meinem Kollegen Axel, den du ja auch kennst, vor kurzem mal am Mittagstisch über die Frage gesprochen, wie man Key-Accounts gewinnt, weil wir bei einem Kunden ein Key-Account-Training gemacht haben und er ein Key-Accounter ist. Und dann hat er mir so ein paar Sachen erzählt, die er macht. Dann habe ich gesagt, Mensch, da muss er ja unbedingt mal in dem Workshop beim nächsten Mal für den Kunden so ein Modul machen, wo er aus seinen Erfahrungen berichtet, weil er halt über Jahrzehnte Key-Accounts macht. Und was mir so im Gedächtnis geblieben ist, war eine der Sachen, die dann durch Zufall du mir 48 Stunden später ebenfalls erzählt hast, oh, wenn ich einen Key-Account mache, dann mache ich zuerst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das war so deckungsgleich, was ich faszinierend fand im Positiven, dass sozusagen die gleichen Elemente eine Rolle spielen. Und deswegen haben wir sofort gesagt, wir finden im Kalender einen Termin. Arne, du bist da. Also, wir reden darüber, wie gewinnt man Großkunden. Und jetzt müssen wir vielleicht anfangen, was ist denn ein Großkunde?
Ja, für mich sind Großkundenkonzerne, ich sag mal so mehr als 10.000 haben wir vorhin festgestellt, mehr als 10.000 Mitarbeiter, etwa so ein richtig großes Ding, in mehreren Ländern international aktiv und eine große Firma.
Ja.
Ja, das ist für mich ein Großkunde.
Also
auch große Behörden, große Organisationen, egal ob Industrie, Handel oder halt Behörden.
Jetzt kommst du ja wie ich ursprünglich, du bist ja immer noch da, aus der IT-Industrie. Hm. Und dann reden wir halt über große Banken, wir reden über große Behörden, wir reden über europäische Behörden, wir reden über weltweit agierende Konzerne mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern. Und jetzt ist die Frage, jetzt will ich damit anfangen, ich habe da vielleicht ein Angebot für die und jetzt stehe ich da wie Ochs vorm Berg, wie komme ich denn da hin? Und jetzt haben wir festgestellt, dass da eine Handvoll Schritte gibt und dann fangen wir vielleicht mit dem ersten an. Arne, wie macht man das?
Ja, ganz kurz vielleicht, also weil mich hat auch jemand einfach gefragt und hat gesagt, wie kann ich in Großkonzernen Vertrieb machen? Und für den habe ich diese 10 Punkte oder 9 eigentlich vorbereitet. Und lustig war, als du mir das erzählt hast von Axel, zu sagen, dass eben wirklich das bei mir auch so ein Zufallsding war, dass ich mich gerade damit beschäftigt habe, wie ich das eigentlich gemacht habe in der Vergangenheit. Und der erste Schritt bei mir war immer, dass man, wenn man vorhat, einen Großkonzern Vertrieb zu machen oder seine Produkte, seine Dienstleistungen anzubieten, dass man irgendwie gucken muss, was man für eine Beziehung zu dem Großkonzern hat. Also ob man da jemanden kennt. Also warum man das will, warum das gerade der Großkonzern ist. Hat man da schon mal gearbeitet? Hat man da irgendeine Beziehung zu? Also ich kann jetzt nicht ins Telefonbuch gehen, so mache ich es jedenfalls nicht. Sondern man muss, wenn man das möchte, wenn man sich das als Ziel setzt oder man merkt, dass man das will, muss man halt irgendeinen Verbündeten finden. Irgendeinen, der einem ein bisschen hilft, dabei den Großkonzern besser zu verstehen. Am besten auf der Arbeitsebene.
Und ich sag mal, als Vertriebsberater, einen Einstieg suchen in diesem Unternehmen. Du brauchst einen Menschen, der dir zuhört, der mit dir spricht, der dir ein paar Insider-Informationen verrät. Also einen, der kein Problem hat, dir einfach mal ein bisschen zu erzählen, wie das da läuft, wo die Probleme sind und so. Ne?
Genau. Also das ist so das Erste. Das braucht man einfach. Also einen Verbündeten auf Arbeitsebene, habe ich so den ersten Punkt genannt. Ja. Den braucht man irgendwie. Und den lernt man auf einer Messe kennen. Den hat man vielleicht als zweiten Kontakt aufs Xing irgendwo. Also das sind so Sachen, wo es bei mir immer funktioniert. Meistens kenne ich irgendjemanden, der irgendjemanden kennt.
Und sind das dann, sag ich jetzt mal, Abteilungsleiter, Management oder ist das eher, würdest du sagen, im Normalfall ein Mitarbeiter sozusagen,
normaler also Mensch? Meine Erfahrung ist, Mitarbeiter sind besser. Viel besser sind Leute, die lange dabei sind, die viel Erfahrung haben und die auf der Arbeitsebene noch echt was machen. Mhm. Also die Leute, die die Arbeit in dem Konzern machen. Das ist viel besser als Abteilungsleiter, die nur managen oder irgendwie große Projektleiter oder so. Die sind sehr gefährdet, politisch gefährdet in Großkonzernen. Man weiß immer nie, ob die bleiben und wo die gerade sind, was für einen Druck die gerade haben. Außerdem haben die nicht viele Probleme. Die haben viele Leute, die ihnen Probleme lösen. Mhm. Und man ist dann einfach einer von vielen, der irgendwas von dem Manager will und seine Zeit klaut. Ja. Und deswegen ist Arbeitsebene einfacher. Mhm. Viel einfacher.
Und das sind im Normalfall Leute, die sind gut vernetzt und die stecken in dem Laden schon eine Weile. Die kennen sich im Normalfall relativ gut aus, ne?
Ja, also bei mir waren es meist Leute, die so, also ich nenne die Hungergeister, also Leute, die was wollten, die irgendwie und dadurch sich gut auskennen im Konzern, ja, aber nicht unbedingt sehr beliebt sind. Das sind sozusagen so Leute, die auf irgendeinem Spezial-Know-how sitzen zum Beispiel. Mhm. Es können auch Pförtner sein, also die so einen Zugang kontrollieren und Leute reinlassen oder nicht oder so. Ja. Es können auch Sekretärinnen sein, das geht auch, oder Sekretäre, also oder Assistenten. Mhm. Ja, aber wichtig ist, dass sie echte Arbeit machen, ja, und deswegen eher nicht Management.
Ja.
Ja, also ich habe eher keine guten Erfahrungen gemacht mit großen Managern. Die haben meist keine Zeit und hören einen nicht an. Und entweder kennt man die wirklich gut und dann ist es aber Vetternwirtschaft so schnell, dann kriegt man Gefallen, das funktioniert nicht.
Ja.
Also funktioniert nicht gut, nicht langfristig.
Ja. Und was machst du dann? Also jetzt haben wir ein, zwei, wie auch immer, Personen, da sagt jemand, ach, den kenne ich da oder so. Und wie gehst du dann jetzt davor? Also jetzt eigentlich willst du ja was, ne?
Genau. Der zweite Schritt war, dass man vergessen muss, dass man was verkaufen will, sondern ich muss mich für den Menschen interessieren, ich muss zu dem eine Beziehung aufbauen.
Ich will dich da gleich mal stoppen. Ich will das nochmal wiederholen für alle, die das hören. Ich halte das für einen der wichtigsten Punkte, wenn man irgendjemanden über eine gewisse Zeit zu einem Kunden machen will oder einen Ansprechpartner, eine Person hat, ein Netzwerk aufbaut, dass man sich wirklich für diesen anderen Menschen interessiert und nicht immer sofort denkt, das ist jetzt so eine Art Geldautomat, aus dem ich dann, wenn ich die richtigen drei Knöpfe drücke und zweimal Kaffee trinken war, Geld abheben kann durch den Auftrag, sondern es geht wirklich um ein genuines, wie die Amerikaner sagen würden, um ein echtes Interesse an der anderen Person und mal völlig vergessen, dass ich vielleicht durch den Einstieg bei der Telekom kriege oder bei der Siemens oder so, ja, sondern genau. Mich wirklich für diesen Menschen interessieren. Ich würde das sagen, ist sozusagen das für mich das wichtigste Grundvoraussetzung oder Basiskriterium, was es überhaupt gibt, dass jemand sagt, ich weiß, der ist erstmal auch an mir interessiert und nicht nur, ach, der kommt nur vorbei, weil er was will.
Genau. Das geht meist über gemeinsame Interessen oder Hobbys. Mhm. Also bei mir waren es immer Gadgets, irgendwie die neuesten Entwicklungen, irgendwelche Webseiten. Aber oft sind es so Telefone und dann redet man drüber, welche Apps man hat. Also man verbindet sich am einfachsten mit einem anderen Menschen über gleiche Interessen. Mhm. Und wenn man da ein bisschen offen ist und ein bisschen drüber erzählt und also nicht sehr zurückhaltend ist, sondern eben sein neuestes iPhone zeigt und in der Hand hält und nicht versteckt oder da sich nicht schämt für, dann findet man Sachen, gemeinsame Interessen. Da muss man ein bisschen die Augen offen halten. Mhm. Und das ist der einfache Weg. Und über den sozusagen sich mit dem Menschen verbinden.
Genau. Und zuerst kommt der Mensch und erst später kommt das Geschäft.
Genau. Okay. Also da sind wir ja noch lange nicht. Wir haben ja einen Großkonzern.
Wir haben ja einen Großkonzern. Aber ich sag mal generell, es geht auch natürlich für andere Situationen, ja. Auch im Mittelstand. Ich selber denke auch, man muss sich für den Menschen interessieren und dann gehe ich mit dem Kaffee trinken, unterhalte mich mit dem und vergesse jetzt mal für eine Zeit lang, dass ich vielleicht mal eines Tages den beliefere, vielleicht auch nie.
Ja.
Also meine Strategie ist nie darauf aus, ich hole jetzt da einen Auftrag raus, sondern ich finde die nett, die Leute, und mit denen unterhalte ich mich, ja. Und wenn passt, dann werde ich plötzlich von denen auch angefragt und beauftragt.
Genau.
Und das macht dann auch den Grund aus, warum es funktioniert. Und jetzt haben wir also einen Einstieg. Wir haben jemanden, der uns auch irgendwie leiden mag und der vielleicht toll findet, dass man ihm zuhört oder so, ja. Und der plaudert ein bisschen, man plaudert ein bisschen. Und wie mache ich dann weiter?
Also von diesen hat man, also ich habe mehrere.
Ja.
Also ich habe mit mehreren Konzernen sozusagen Bekannte, die ich nett finde, die ich als Freunde bezeichnen wollte. Also es ist nicht nur ein, genau, sondern das zu parallelisieren, ja. Macht Sinn. Was man dann aber hat, wenn man jetzt wirklich rein will in einen Konzern, musst du parallel, während du die Beziehung aufbaust, die Sprache des Konzerns lernen.
Mhm.
muss man sich selber ein bisschen kennen, auch wie man gut lernt. Und wenn man jetzt den Konzernbericht von Großkonzernen eher langweilig findet als Lektüre, also es ist ja nun keine Bettlektüre, aber ich muss irgendwie wenigstens die Website lesen. Ich muss versuchen, Infos über den zu sammeln. Also eine Wirtschaftszeitung, Artikel lesen drüber, wenn über die geschrieben wird. Ich muss gucken, was die für Pressemitteilungen rausgeben. Schau mir die Webseite natürlich an. Und versuche dort die Sprache zu lernen und zu sehen, wie die reden miteinander, was deren große Themen sind.
Mhm. Ja? Und gerade wenn du einen Geschäftsbericht liest, kommt ja oft auch, keine Ahnung, der Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden, die Grundsatzrede auf der Hauptversammlung. Und manchmal findest du es heute ja in YouTube und so, früher ging das ja nicht, aber kriegst du eben mit, worüber die reden, was deren Initiativen sind.
Das sind die Informationen, die außen verfügbar sind. Mhm. Wenn ich Vorstellungstermine dann habe, also irgendwie auf Zufall oder weiß, ich fahre auf eine Messe und treffe dort Mitarbeiter des Konzerns, dann mache ich das immer kurz vorher. Also auf der Fahrt dahin lese ich den Konzernbericht oder am Abend vorher mache ich das. Mhm. Also das ist aber meine Art, wie ich gut lerne, weil ich das dann an dem Tag, wo ich quasi mit den Mitarbeitern des Konzerns zu tun habe, ist das alles präsent. Und wenn Stichworte fallen, kann ich mich mit denen auf Arbeitsebene auf einmal unterhalten. Also nicht nur über das neueste iPhone, sondern ich fange dann auf einmal an, mit denen zu jammern über das neueste Kosteneinsparungsprogramm, von dem ich gelesen habe. Ja. Oder mich zu wundern, warum die Zahlen so gut sind und die trotzdem 3000 Leute rausgeworfen haben. Ja. Ja, also ich kriege die Themen mit, die die Mitarbeiter des Konzerns angehen und kann mich mit denen auf einer neuen Ebene verbinden. Mhm. Und zwar schon so ein bisschen näher dran an Arbeit. Ja. Indem ich mich nicht nur für die Person interessiere, sondern eben auch ein echtes Interesse für die Tätigkeit, für die Arbeit, für das Wesen des Konzerns habe. Ja. Ja, und das kriege ich in diesem dritten Schritt, nenne ich es mal, hin.
Und dann weiß ich, dass du das machst und ich mache es nämlich auch, deswegen ist mir das nicht unbekannt. Wenn man dann die Gelegenheit hat und ist im Unternehmen selber und da ist eine Mitarbeiterzeitung, ich frage dann immer, ach, kann ich die lesen? Ja. Und dann sagen die immer, klar. Und dann, da steht natürlich das, wie ich finde, das wirklich Spannende drin.
Das wäre mein vierter Schritt gewesen. Ah, genau. Also, dass du dann, wenn du dich sozusagen auf einer Arbeitsebene verbunden hast und wenn du das machst, weil du die Sprache oder eben weißt, was losgeht, dass du dann interne Informationen dir versuchst geben zu lassen. Mhm. Die rumliegen meistens, ja. Also Betriebsrat ist eine herrliche Quelle für solche Sachen. Betriebsratszeitung, wenn man die kriegt, die Mitarbeiterzeitung, wie du sagst. Ja. Aber auch, nicht geheime Informationen aus dem Intranet. Ein aktuelles Organigramm, Telefonverzeichnisse waren das früher. Ja. Also so vor 10, 15 Jahren war, wenn man ein Telefonverzeichnis von Abteilung X hatte, wunderbar, ist besser als ein Organigramm eigentlich. Oder Raumpläne, solche Sachen. Also, dass man versucht, nicht geheime Informationen zu bekommen, um ein bisschen mehr die Organisationsstruktur kennenzulernen des Unternehmens.
Und was ich auch immer gemacht habe, egal ob es eine Hochschule war oder ein Konzern, ich habe auch immer die schwarzen Bretter oder was da auch immer stand und die Mitteilungsboards, die es ja irgendwie gibt, die ja nicht nur alle nur intranetmäßig sind, sondern zum Teil auch wirklich physikalisch in der Nähe der Kantine oder so aufgehängt sind. Ich habe mich da hingestellt und die einfach gelesen.
Genau.
Ja, dann kriegt man unheimlich viel mit, was da los ist, was haben die an Sportdingern und so. Und manchmal kann sich die Leute fragen, ach Mensch, haben sie auch an dem Fußball oder an dem Staffellauf teilgenommen oder so? Und dann denkt der, oh, der weiß ja da ganz, also damit bist du sozusagen nicht mehr fremd, sondern für die wirst du jemand, der ihnen vertraut ist, ne, von der Art und Weise. Du
kennst dich darum ein bisschen
aus in dem Laden.
Dann, ne? Genau, richtig. Du sprichst also die Sprache, du weißt, was die nach außen kommunizieren und du weißt, kennst sogar innere, also die Themen, die im Konzern sind. Mhm. Ja? Und dann, wie gesagt, mache ich das meist mit 1, 2, 3 Konzernen parallel, je nachdem. Also wahrscheinlich würde Axel das mit noch mehr parallel machen, weil er ja auch Vertrieb für einen Konzern macht. Ja. Also während ich ja nur eine kleine IT-Beratungsfirma habe. Also ich kann gar nicht 10 Konzerne gleichzeitig machen. Ich schaffe immer nur einen aktuell, mich auf einen zu fokussieren. Ja. Aber das ist auch meine Art einfach. Also man muss warten, Geduld haben und auf Gelegenheiten warten. So, und das ist sozusagen der nächste große Schritt, dass man nicht jetzt meint, also ich kann das nicht planen. Wenn ich da jemanden hätte, einen Chef hätte, der sagt, jetzt musst du aber mal Ergebnisse liefern, dann funktioniert das nicht.
Nee. Also was heißt denn das, warten und Geduld haben? Jahre, Jahrzehnte?
Also bei mir, aus meiner Erfahrung war so, um die erste Million in einem Großkonzern zu machen, für mich als mittelständisches IT-Beratungsunternehmen brauchst du 3 Jahre. Ja. Das ist so eine Million.
Also
und erster Zeit. Auftrag etwa 1 Jahr, sozusagen.
Ja, wenn
man den ersten Auftrag kriegt, ist so etwa die Zeit.
Dass man sich bewusst wird, Das kann durchaus ein Jahr dauern, bis da überhaupt was zu sehen ist. Also ich mache da die ganze Zeit und trotzdem kann es erstmal ein Jahr dauern. Dann kriege ich einen ersten Auftrag, da ist ja noch nicht von einer Million die Rede. Und dann über das, was wir gleich besprechen, entwickelt man das Geschäft nach und nach dann auf dieses Niveau. Ne?
Ja, genau. Es gibt Abkürzungen, aber darüber ist es nicht meine Erfahrung sozusagen. Ja. Sowas.
Ja. So, und jetzt haben wir Geduld und worauf warten wir denn?
Der nächste Schritt, nachdem man die Beziehung hat, die Sprache kennt, ist, dass man ein Problem findet im Konzern, was man mit seiner eigenen Organisation lösen kann. Okay. Also ich will immer noch nicht was verkaufen, sondern ich will erstmal Probleme finden, die man, also ein beliebiges Problem eigentlich, das man lösen kann. Man fängt also an, den Leuten Gefallen zu tun, indem man ihnen Probleme bei der Arbeit versucht zu lösen. Ja. Oder indem man erstmal das Problem zu verstehen, was die Leute gerade aktuell haben. Ja. Und das ist sozusagen das Nächste, dass man einfach das Problem identifizieren muss, wo man helfen kann. Da habe ich so gemerkt, kann man natürlich über seine Arbeit, seine Firma reden und über das, was man macht und was man auch bei anderen getan hat, um sozusagen auch so Ideen zu generieren und zu sagen, ihr habt das bei dem so gemacht, das ist ja interessant, erzähl da mal mehr drüber. Das Problem haben wir auch. Also es hilft, wenn man da ein bisschen Erfahrung natürlich hat oder sich mit Leuten verbunden hat, die Erfahrung haben, die schon in Großkonzernen arbeiten, dass man, wie gesagt, ein Problem findet, was man lösen kann.
Ja.
Ja, darum geht's. Nicht, dass man irgendwas verkauft oder anbietet, sondern man muss ein echtes Problem finden, was man lösen kann, wo man vielleicht Dienste oder Services hat, die auf das Problem passen.
Und
passt das nicht, das ist das Problem.
Ja, also du kannst was, aber das, was die gerade haben wollen, kannst du nicht.
Genau.
Und wenn du das jetzt gemacht hast, dann machst du was? Dann wartest du, dass so ein Problem auftaucht, verkaufst du dem jetzt was oder machst du dann, hilfst du mir trotzdem erstmal und sagst?
Also der nächste große Schritt ist dabei, dass man mit dem Verbündeten auf der Arbeitsebene, den man hat, dass man sozusagen dem hilft, dass er das Problem im Konzern löst.
Genau. Also wir werden sozusagen sein Know-how-Träger. Wir schreiben vielleicht für ihn das Konzept vor,
genau.
Geben ihm das Word-Dokument. Da weiß aber dann keiner, dass wir da sozusagen mithelfen. Und er kann glänzen. Er wird dann sozusagen der Held, wenn er dann zu seinem Chef geht und sagt, ich habe mal über das Problem vom Druckermanagement nachgedacht, wenn das mal ein Thema wäre, was wir können. Und da ist mir was aufgefallen. Dann kann man das und das und das machen. Und dann sagen die vielleicht, Mensch.
Ein Grundsatz ist dabei, in dieser Phase unbedingt dein Ego klein halten. Also was ich da wirklich mache, ist den Leuten eben, wie gesagt, Flipcharts machen oder mit denen einfach Lösungen skizzieren, ihnen dann eine E-Mail schicken dazu, ich habe noch eine Idee oder ihnen einfach helfen bei der Problemlösung. Mhm. Ja? Und nicht ihnen nichts verkaufen, sich auch nicht vordrängen, nicht sagen, lad mich doch ein, ich kann das, sondern die das machen lassen. Extrem wichtig.
Ja.
Also dass der Mitarbeiter im Konzern selber oder die Kollegen, die das zusammen machen, dass die das die Lösung entwickeln.
Ja.
Und wir da nur einen kleinen Baustein sind oder nur die Idee gegeben haben in dem ersten Schritt. Ja.
Und wer lange Guerilla FM hört, wird das wissen. Es gibt das Prinzip der Reziprozität. Wenn du jemandem was Gutes tust, dann kommt es zurück. Vielleicht nicht von der Person, aber generell stimmt das. Das heißt, du machst das und hilfst dem und der wird, wenn es irgendeine Gelegenheit gibt, sich im Positiven revanchieren und sagen, Mensch, oder wir wollen es jetzt umsetzen, wer von wem weiß ich denn, dass der Ahnung hat, Arne und seine Truppe, die können das ja ganz gut, weil die haben mir ja auch geholfen und dann geht das ganz automatisch, dass sie sagen, sag mal, wir haben ja da über dieses Thema gesprochen vor einem Vierteljahr oder halben Jahr, das kann ja durchaus noch weiter dauern, ne?
Ja.
Und dann sagst du ja und sagst, Mensch, kannst du da nicht uns helfen? Und dann plötzlich wirst du aufgefordert anzubieten sozusagen oder mit in dieses Team reinzugehen und dann geht's relativ schnell.
Also Angebot bin ich noch nicht. Also was dann meist passiert, also wenn man richtig Glück hat und wenn es gut läuft in dem Fall, kriegt man Gelegenheit, wird man eingeladen. Lass uns mal da zu dritt reden.
Mhm.
Also mein Kontakt, mein Verbündeter trägt mich quasi im Konzern schon zum nächsten. Ja, und dort kann ich dann, da wird man manchmal auch vorgeschickt, natürlich, weil der Verbündete nicht seinen Ruf riskieren will mit irgendwas Verrücktem oder so.
Ja.
Also das ist sehr häufig
wenn
passiert.
Wenn die Idee nicht funktioniert, dann war der Krüger mit seiner
Truppe. Und dann ist das auch nicht schlimm.
Ja.
Und dann ist er relativ raus. Deswegen ist es in der Phase, wenn man also was gefunden hat, schon so, dass man vorstellen kann, die Idee, die Lösung. Und da hängt natürlich dann viel von dem Termin wieder ab, wo ich dann wieder am Tag vorher nochmal den aktuellsten Konzernbericht lese. Weil man da ja dann vielleicht Abteilungsleiter hat, denen man einfach nur also Vertrauen vermitteln muss, dass man sie nicht veräppelt und dass man ihnen wieder nichts verkaufen will.
Ja.
Weil das wollen immer alle. Also dass man aber eine Ahnung hat von der Problemlösung und dass man selber an die Lösung glaubt. Das sind ja sozusagen die wichtigen Sachen, die man nur vermitteln muss in dem Termin, damit es zum nächsten Schritt einfach weiterkommt.
Und was ist dann der nächste Schritt?
Das nächste bei Großkonzernen ist, dass man, also während man sozusagen auf der einen Seite eine Problemlösung hat und die Lösung entwickelt und ausbaut, hat man immer noch kein Angebot gemacht. Parallel musst du zum Einkauf rennen.
Okay.
In der Phase. Also wenn es schon ein konkretes Problem ist. Weil in Großkonzernen ist es oft so, dass natürlich der Einkauf eine Vielzahl an Regularien hat.
Ja.
Und es mir oft passiert ist, dass mir jetzt als kleinen Mittelständler nicht möglich ist, reinzukommen, weil zum Beispiel es gibt nur 3 große Firmen, mit denen alles gemacht werden muss, so Generalunternehmer oder sowas. Ja. Sowas muss man wissen. Also es gibt sozusagen Einschränkungen, Beschränkungen, die vom Einkauf oder von dem letzten Kosteneinsparungsprogramm herkommen. Die muss man kennen, um die zu wissen, wie hoch die Hürden sind, um beauftragt zu werden.
Ja. Manchmal ist es so, wenn man zu klein ist, wird man nicht beauftragt.
Ja, genau. Und was ich da was ich gemerkt habe, ist, dass es hervorragend ist, einfach den kalt anzurufen, den Einkauf. Die sind das gewohnt übrigens. Da kann man das machen, auch ohne, dass man eine Beziehung hat, ohne, dass man einen kennt und sich einfach als einen Lieferant vorstellen möchte.
Ja.
Also man bekommt, ich würde sagen, 100% aller Fälle zumindest einen Telefontermin mit irgendeinem Einkäufer in seinem Gebiet. Ja, weil die Einkäufer natürlich immer neue Lieferanten billiger, weiter, schneller, besser suchen. Also da braucht man nur sagen, ich bin Anbieter in dem und dem Gebiet und dann kriegt man eigentlich eine halbe Stunde bei einem Einkäufer.
Ja.
Und das Ziel dort ist es nicht gelistet zu werden oder sonst was, sondern nur rauszukriegen, wie funktioniert das? Wie kann man beauftragt werden? Wie könnte man beauftragt werden?
Okay. Ja? Also wir haben erst schon eine Menge Arbeit reingesteckt, wir machen eine Menge Termine, wir sind da vor Ort, wir besuchen die Leute, wir reden mit denen, wir trinken Kaffee, wir liefern denen Vorlagen für ihre eigenen Dinger. Wir präsentieren vielleicht auch schon mal vor dem Chef dieses Grundkonzept, worum es überhaupt geht, womit der ja merkt, man ist kompetent und kennt sich aus. Man geht zum Einkauf, man redet darüber, wie komme ich überhaupt an Bord, falls ich dann mal an Bord kommen könnte. Ja, was muss ich hier sozusagen haben? Und wenn das alles passiert, was machst du dann?
Ja, auch da, also wenn wir Glück haben, das richtige Problem gefunden haben, werden wir von der Fachabteilung, vom Abteilungsleiter, von unserem Verbündeten angesprochen, mal ein Angebot abzugeben, sozusagen. Und das ist eigentlich also ich fange dann an zu feiern. Also wenn ich ein Angebot abgeben darf, ist sozusagen die erste große Hürde überhaupt passiert. Ich bin gefragt worden, eine Leistung anzubieten. Also das ist mein erster großer Erfolg, weil das ist sozusagen...
Ohne das kriege ich auch keinen Auftrag
gar nicht,
keinem Unternehmen. Also ich meine, das ist wirklich, und durch die Vorarbeit hast du ja auch so viel gemacht, dass man sagen kann, wenn der fragt dich nicht nur so, weil er Langeweile hat, sondern der hat wahrscheinlich jetzt entdeckt, dass er da ein Thema hat, was er lösen will.
Genau, und er glaubt und traut mir zu, dass ich es auch lösen kann.
Genau.
Und deswegen fragt er mich ja nur.
Genau, und er wird wahrscheinlich auch Budget haben und weiß, wie der Bestellprozess funktioniert und der Einkauf wickelt das dann später mal ab. Und wenn du vorher weißt, welche Kriterien du erfüllst, hast du vielleicht auch schon diese Vorbedingungen bereits erfüllt, ja, sodass du da schon irgendwo eingetragen worden bist und, damit das sich nicht ewig verzögert und der sagt, ja, ich wollte dich gerne nehmen, aber es hat 5 Monate gedauert, bis der Einkauf eine Bestellung auslösen konnte. Damit kann man das ja dann sozusagen, man arbeitet parallel an diesen Themen, dass wenn alles ready ist und wenn die ready sind, dann kommt die Angebotsanforderung und da du die mit eingekippt hast, ist die also nicht, schick mir mal ein Angebot, du weißt gar nicht, wer es ist, sondern du kannst feiern, weil du ja vielleicht über ein Jahr oder dreiviertel Jahr schon an dem gearbeitet hast.
Ja, ich schneide das Angebot immer ganz individuell auf deren Problem zu. Also ich komme nicht mit Standards. Das funktioniert nicht. Also das klappt nicht, sondern ich muss quasi wie einen Brief schreiben, also ein individuelles Angebot dafür machen. Ich kann kein Massenprodukt da so verkaufen darüber. Aber wenn ich aufgefordert werde, ist so gut wie gewonnen. Das, was danach passiert, ist sozusagen der letzte Schritt, das zur Unterschrift zu kommen.
Okay.
Was nämlich passiert, wenn ein Angebot kreist im Haus und das sozusagen bei der Abteilungsleitung liegt, dass dann auf einmal den Leuten klar wird und oder das Gegner kommen.
Die also Leute, es kommt bald zum Schwur quasi und jetzt, wo es zum Schwur kommt, wird den Leuten die Ernsthaftigkeit bewusst.
Genau. Dann wird man vielleicht eingeladen zu präsentieren oder sonst was und dann sitzen dann 2, 3 Leute da aus der IT-Abteilung, vom Rechenzentrum, aus der Personalabteilung, irgendjemand, der sagt, ja, wir können doch jetzt nicht einen externen beauftragen, wo wir gerade das Stellenabbauprogramm X haben, oder. Also es kommen die Gegner der Lösung um die Ecke. Und jetzt hängt es ein bisschen davon ab, wie politisch geschickt unsere Verbündeten waren, wie viel Rückhalt und wie wichtig dem Konzern auch die Problemlösung ist. Mhm. Ja, und das kann man selber sehr schwer beeinflussen. Also man kann sich das wünschen, dass man natürlich jetzt gerade in diesen Tagen die Problemlösung dringend ist, aber das kann man kaum beeinflussen. Also das kann man selber nicht beeinflussen.
Ja, ich kann das auch sagen. Wir arbeiten für einen Kunden und dann ging es um ein größeres Konzept, ein Jahreskonzept zu machen. Und das hatten wir fertig und haben es hingeschickt. Und dann hat es irgendwie 14 Tage gedauert oder 3 Wochen, bis wir eine Rückmeldung hatten. Und dann kam jetzt die Rückmeldung, ich habe einen neuen Chef. Und da war völlig klar, okay, zeig's dem nicht, tu es wieder in die Schublade. Wir müssen von vorne anfangen, weil wir müssen mit dem reden, wir müssen gucken, welche Absichten der hat, wo will der hin, was hat er für Interessen, was für Themen, worauf fährt er ab, was findet er spannend. Dann nutzt er nichts, dass ich das Konzept, was bei dem alten Chef durchgegangen wäre, dem jetzt vorlege, weil dann verbrenne ich mich auch damit. Das heißt, sowas passiert ja in großen Unternehmen, dass dir mittendrin, du bist quasi wirklich von der Ziellinie, ja, jetzt ist eigentlich nur noch, ja, fast durch. Auch,
mein tollstes Beispiel war, ja, ich sag den Kunden nicht, neue Geschäftsführung von einem 1300-Mann-Laden, kein Großkonzern, ja, aber trat groß. So auf. Ja. Und an dem Tag, an dem ich die Schlusspräsentation hatte für einen wirklich Millionenauftrag, der folgen sollte, das Konzept, war am Tag vorher der Geschäftsführer rausgeworfen worden und der neue Geschäftsführer war da, saß mit ihm im Termin. Ich habe den das erste Mal gesehen und der hat danach gesagt, Herr Krüger, Sie werden hier nie wieder ein Angebot machen, sozusagen, weil alles, ich wurde quasi rausgeworfen, weil er das als Teil seiner Intronisierung, wie auch immer, übernehme jetzt den Laden.
Ja, ich muss an jeden Raum pinkeln, damit klar ist und ich muss jetzt Grenzen ziehen und du bist halt der Bauernopfer, Pech gehabt.
Genau. Das Lustige war, dass ich dabei auch ruhig geblieben bin und heute noch Geschäfte mit dem Konzern mache, weil ich irgendwie gesagt habe, mal abwarten. Und nach 3 Monaten tatsächlich wurde die Lösung intern auch als der neue Plan verkauft. Ja. Jetzt habe ich nun in dem Thema leider nicht die Projektleitung gewonnen. Ja, weil das hat nicht funktioniert, aber ich habe andere Sachen bekommen, weil meine Verbündete das natürlich extrem unfair fanden, wie mit mir umgegangen wurde. Weil ich ja die ganze Arbeit hatte, das Konzept, die Idee, die Präsentation gemacht habe und jetzt auf einmal der IT-Abteilungsleiter nach einem halben Jahr sich hinstellte und das als seins verkündete und natürlich seine eigenen Lieferanten hatte. Ja. Aber das kann dir immer passieren.
Ja, klar.
Immer. Ja, damit musst du immer rechnen und deswegen musst du da, also bei mir hat sich da so ein modulares Vorgehen bewährt, dass man so eine Art Workshop erstmal anbietet, wo man sowas macht oder dann eine Studie macht, eine Grobarchitektur, eine Teststellung vielleicht mal macht, sowas, dass man so stufenweise vorgeht und ich sag in Konzernen immer, Leute, mit jeder Stufe liefere ich euch Wert und ihr könntet immer mit einem anderen, der besser ist, weitermachen. Ja. Weil ich offen dokumentiere, ich will ja nicht, dass wir abhängig werden voneinander. Also ich von vornherein dokumentiere, also deutlich mache, dass wenn ich euch eine Vorstudie mache, ihr die Umsetzung mit eurer eigenen IT machen könnt.
Und immer. Auch wenn natürlich man sich wünscht, dass die es mit einem machen und natürlich sagt man, vielleicht werden die ja doch ein bisschen abhängig, also werden sie nicht, weil große Läden sind nicht abhängig von uns, aber sagt man, natürlich will ich, dass die mich als Hauptlieferanten für dieses Thema vielleicht mal sehen, aber genauso, du dokumentierst von vornherein und sagst, sorry, ich will euch ja nicht an mich binden und irgendwelchen Schmuh machen, wo ihr nicht wisst, was da passiert, sondern ganz offen, keine Blackbox und wenn ihr merkt an der Stufe, da gibt es einen anderen, mit dem wollt ihr das machen, dann macht das.
Genau.
Ja, weil bis dahin bin ich ja auch bezahlt worden, muss man ja auch sagen, wenn ich dann schon Aufträge für Vorstudie oder Workshops bekommen habe. Ne?
Also wenn man da, also man muss sich innerlich frei machen. Also ich rede gerade oder denke eben an Vertriebler, Key Account Manager, die den großen Druck haben, die halt viele Zahlen bringen müssen. Das ist bei Großkunden, also an meiner Erfahrung, muss man das trennen sozusagen, weil das nicht so funktioniert. Also ich kann das nicht so gut planen, sowas. Ne? Ja. Ich kann ein paar Sachen in die Pipeline packen.
Dann aber gucken, ob eins durchkommt. Und das ist, glaube ich, auch, da denke ich, die wichtigste Lehre in diesem ganzen Umgang ist, ich sage immer, da ist nahezu nie wirklich was Persönliches gemeint. Also was jetzt nicht Vergabe von Aufträgen angeht oder so, ja. Die sind, viele von den Leuten, die da arbeiten, sind auch gefangen in diesen Organisationsstrukturen und denen geht das genauso gegen Strich. Aber manchmal haben sie eben den Job, wo sie sagen müssen, sorry, wir beauftragen das jetzt woanders, aus politischen Gründen, oder wir dürfen es nicht beauftragen, und dann kannst du noch so viel Arbeit gemacht haben, und da ist eben nicht quasi unmittelbar Fairness im Sinne von, naja, hast du das viel für uns gemacht, jetzt winken wir den Auftrag durch. Nee. Ja? Wenn es passt, machen wir es, und wenn nicht, musst du eben sehen, wie du damit klarkommst. Und
richtig.
Ich finde, man muss sehr gelassen sein in diesem ganzen Umfeld. Man darf es wirklich nicht persönlich nehmen, wenn dann mal sowas kommt. Aber wir nehmen mal den positiven Fall. Wir kriegen den ersten Auftrag, und dann sagen die, machen wir mit dir und los geht's. Dann machst du dir natürlich ordentliches klar. Mhm. Und dann, was machst du dann? Als Ausblick vielleicht?
Oh, was mache ich dann?
Wie sorgst du dafür, dass das nicht so eine Eintagsfliege bleibt, wird?
Ja, also das ist, also man muss einfach einen guten Job machen. Das ist die Hauptsache. Und der Ausblick ist, also ich kann es gar nicht sagen, weiß ich nicht.
Wie macht man dann so ein Groß, indem man dranbleibt?
Du musst einfach dranbleiben.
Immer weitermacht sozusagen, genau. In dem Laden.
Du machst immer weiter und du dadurch, dass du den Job gut machst, hast du quasi ja 7, 8, 9, 10 Leute, wie viele Leute auch immer, die wieder Verbündete sein können, wo du wieder bei Punkt 1 anfängst, dich mit ihm über gleiche Interessen verbindest, die Sprache sehr Abteilung lernst, in der er tätig ist.
Seine Themen verstehst, genau. Seine Probleme kennst und so weiter.
Wirkliche Großkonzerne, die haben ja, also mein Hauptkunde, der hat über 300 Teilkonzerne, Teilfirmen.
Ja, die hat das 300 Firmen eins, ja.
Genau. Und da gibt es also Teilkonzerne, die aus wiederum über 100 Firmen sind ein Teilkonzern. Und das sind ja wie 100 Mittelständler in einem oder 200 große Mittelständler, die in einem Haufen sind. Ja. Meist kaufen die ja auch Firmen zusammen. Also du hast nicht einen homogenen,
monolithischen Konzern.
Genau, sondern du hast eigentlich ganz viele. Und dadurch, dass du, wenn du einmal einen Auftrag bekommen hast, bist du beim Einkauf gelistet. Das heißt, du hast schon mal einen Auftrag bekommen. Das heißt, für andere in anderen Abteilungen ist es viel leichter, dich zu beauftragen, weil die ja wissen, dass du schon mal einen Auftrag bekommen hast. Und das ist wie so eine Art Qualifikationssiegel oder wie so Microsoft Certified Silver Partner.
Dann machst du es
wenn
leichter,
du im Einkauf gelistet bist, dann kannst du im Einkauf mal fragen, welche Abteilungen machen ihnen denn besonders Ärger. Oder du stellst denen dein Portfolio vor und die geben dir Tipps, sprechen sie mal mit dem und dem.
Ja,
also man wird dann im Haus rumgereicht. Und je nachdem, wie viel Vertriebskapazität man dann hat, kann man sozusagen kann man den größer machen oder es bleibt und läuft wieder aus. Mhm. Ja, aber diese Arbeit muss ich dann jedes Mal machen. Es wird nur von Mal zu Mal leichter, sodass irgendwann so eine Art, so ein Durchbruch halt möglich ist und man mal wirklich ein großes Ding bekommt. Also für mich, für meine Firma ist 7-stellige Aufträge sind große Dinger, dass es immer darum geht. Ne? Ja. Und da muss man ja mehrere kleine Sachen hintereinander machen und durchgereicht werden. Jedes Mal einen guten Job machen.
Ja, und irgendwann kommt einer.
Es wird immer leichter.
Ja,
das ist das Positive dran. Also.
Da ist so wie so ein bisschen Anschieben am Anfang schwierig. Und wenn man dann in Bewegung ist, dann wird es ein bisschen einfacher. Und dann wird man ja auch in Themen plötzlich geholt, weil die sagen, ach Mensch, kannst du das nicht auch? Ja. Und so geht es dann immer vorwärts.
Und das ist der klassische Key-Accounter, der dann eben auf jedem Jubiläum, jeder Abschiedsfeier eben sein muss, der regelmäßig sich beim Einkauf vorstellt und zufällig mal dem auch in der U-Bahn über den Weg läuft. Ja, und mit dem Pförtner shakert,
der Sekretärin kennt,
genau, weil die Zugänge machen, also die eben den Zugang zum Chef versperren, und dem man einfach ein Netzwerk aus Verbündeten baut in dem Konzern. Ja, und das ist so der Ausblick. Dann wird es richtig spannend.
So
kann es spannend werden.
Ja. Dann wird es auch spannend, das weiß ich. Arne, vielen Dank für die Insights zum Thema, wie gewinne ich einen Großkunden, wie fange ich an, wie lange braucht das, welche Schritte habe ich, haben wir sehr konkrete Schritte. Und jeder, der es gehört hat, denkt mal nach, wen ihr haben wollt. Guckt mal, ob ihr da irgendwie einen Einstieg habt, weil darum geht's. Ohne Einstieg kommst du da nicht rein. Ansonsten ist das ja wie so eine Art verschlossene Tür. Und mit diesem Einstieg nach dieser Strategie vorzugehen, kann ich nur bestätigen, funktioniert. Braucht Geduld, aber man kann nicht früh genug anfangen, weil nur dann kriegt man so einen großen Laden. Von alleine kommen die nicht um die Ecke und klingeln an der Tür. Also, für die Hörer, Arne, danke, dass du da bist und
sehr
in
gerne.
Der Sendung warst. Und an die Hörer, vielen Dank fürs Hören und wie immer, eine gute Woche und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.